Stell dir vor, du hattest einen tollen, unbeschwerten Tag. Stell dir vor, du kehrst mitten in der Nacht heim, überglücklich von den schönen Momenten des Tages, mit einem geliebten Menschen an deiner Seite. Ihr beide seid noch voller Glücksgefühle, als ihr die Haustür des Mehrparteienhauses aufschließt. Kaum habt ihr den Lichtschalter betätigt, fällt euch etwas Eigenartiges auf. Es bleibt finster. Alle drei Etagen liegen in kompletter Dunkelheit. Gab es einen Stromausfall? Nein, in den Nachbarhäusern brennt Licht. Eigenartig. Wie können all die Birnen gleichzeitig ausfallen? Vorsichtig arbeitet ihr euch die Stufen nach oben. Unsicher, weil das wenige Licht nicht ausreicht, damit ihr euch sicher vorwärts bewegen könnt. Jeder Schritt zieht sich unendlich in der Schwärze. Und von der Leichtigkeit des Tages ist in diesem Augenblick nichts mehr zu spüren. Oben angekommen, packt euch ein Gefühl der Erleichterung. Und als ihr die Wohnungstür aufschließt und Licht macht, fangt ihr an zu lachen. Alles scheint in Ordnung, bis ihr feststellt, dass die Hintertür nicht verschlossen ist. Und als ihr die Zimmertür eurer Tochter öffnet, müsst ihr feststellen, dass nicht sie in ihrem Bett liegt, sondern eine andere Person.
Achtung, das hier ist ein True Crime Podcast. Es werden möglicherweise Themen behandelt, die verstörend wirken oder dich triggern könnten. Und damit hallo und vielen Dank fürs Reinhören in eine neue Folge Mord hoch 2. Ich bin Nadine.
Und ich bin Sarah. Eigentlich sind wir Thriller-Autorinnen, aber wir mussten schnell merken, dass das Leben die rätselhaftesten Geschichten schreibt.
In unserem True Crime Podcast beschäftigen wir uns deshalb mit mysteriösen Vermisstenfällen, meine Spezialität, mit rätselhaften Morden und anderen Verbrechen. Die Fälle sind mal geklärt, mal ungeklärt, mal bekannt und auch mal weniger bekannt.
Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann lasst uns eine Bewertung, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und wenn ihr Fotos begleitend zu den Fällen sowie Update-Videos zu bereits erschienenen Folgen sehen möchtet, dann folgt uns auf Instagram unter mordhoch2.truecrimepodcast.
Nach meiner kleinen Jahresanfangs-Challenge habe ich heute einen vermissten Fall im Gepäck und ich weiß, dass sich ganz viele darüber schon gefreut haben. Ich habe schon ganz viele Instagram-Nachrichten erreicht.
Endlich mal wieder.
Ja, und dieser Fall, der ist auch wirklich sehr mysteriös, muss ich sagen. Also egal, was ich versuche, ich kriege irgendwie keine Theorie zustande, bei der zu 100% alle Geschehnisse irgendwie zusammenpassen und mit reinpassen und so. Also irgendwas passt immer nicht ins Bild.
Ja, wir haben wirklich schon stundenlang darüber diskutiert und ich bin jetzt total gespannt, welche Theorie ihr da draußen am Ende habt.
Ja, ich würde aber dann sagen, wir legen dann los nach einer kleinen Werbepause.
Genau, dann fangen wir an. Eine kurze Werbeempfehlung von uns für euch. Nadine, ich finde, es ist Zeit für einen kleinen Jahresrückblick.
Jahresrückblick? Das Jahr hat gerade mal angefangen.
Mir geht's auch nicht um das Jahr 2026, sondern es geht mir darum, dass wir jetzt bald ein Jahr lang Werbepartner von Holy sind. Und ich muss sagen, in diesem Jahr hat sich bei mir auf jeden Fall einiges verändert. Willst du zum Beispiel wissen, wie viele Dosen Cola ich in der Zeit getrunken habe?
Oh, das waren aber nicht so viele.
Mm-mm.
Sonst hast du es immer jeden Tag irgendwie gemacht. 5 oder so?
Noch nicht mal. Es waren sage und schreibe 3. Ich bin nämlich generell ein Mensch mit sehr wenig Durst und ich trinke daher lieber was Leckeres und Süßes, um überhaupt was zu trinken. Und ich muss sagen, dass ich meine ganzen Softdrinks nahezu komplett durch Holy ausgetauscht habe. Die Holy-Drinks sind nämlich einfach mega lecker, dazu aber zuckerfrei.
Ja, mir geht's ähnlich. Also ich muss sagen, ich habe jetzt nicht so oft Softdrinks getrunken wie du, aber ich trinke auch jeden Tag eigentlich Holy, also mindestens einen Becher eigentlich. Anfangs, muss ich zugeben, war ich ja so ein bisschen skeptisch, aber dann habe ich gemerkt, dass diese ganzen Superfoods, die da drin sind und die Vitamine und die Mineralstoffe mir wirklich was bringen, vor allen Dingen so nach dem Sport und so. Und auch die Eistees, die finde ich total super.
Ja, dann lass uns beim Stichwort Eistees doch mal über Lieblingssorten sprechen.
Also ich trinke am allerliebsten Himbeer-Vanille, weil ich einfach so ein Himbeer-Fan bin.
Mhm.
Und Holy hat Gott sei Dank viele Himbeersachen. Aber was ich auch total gut finde, sind die Sachen mit grünem Tee. Weil ich habe mir immer so vorgenommen, mehr grünen Tee zu trinken. Aber ehrlich gesagt, mochte ich so richtigen aufgebrühten grünen Tee nie so richtig. Und die Holi-Sorten mit dem grünen Tee, die sind super. Zum Beispiel der Limette Matcha. Der ist so ein bisschen mit Minze und so. Und der schmeckt mir total gut.
Ja, mit dem sehe ich dich wirklich ziemlich oft. Es gibt aber noch eine andere Sorte, mit der ich dich noch viel häufiger sehe.
Das Kokos.
Genau, das ist aber kein Eistee, sondern ein Hydration-Drink.
Ja, genau. Also ich habe meinen Liebling Kirsche so ein bisschen durch Kokos ersetzt, wobei ich Kirsche auch noch ganz gerne trinke. Aber im Moment ist irgendwie so Kokos mein absoluter Favorit und das ist auch, glaube ich, die erste Dose, die ich leer kriege.
Das kann ich aber auch gut verstehen, denn ich finde, Kokos schmeckt wirklich wie so eine, also als würde man gerade so eine richtige frische Kokosnuss trinken.
Ja, so, na genau. Also es schmeckt nicht so nach diesem Kokoszeugs, wo zum Beispiel Süßigkeiten mit Kokos nachschmecken, nee. Sondern so, ja, so fruchtig und so ein bisschen säuerlich. Ich weiß nicht, ganz lecker auf jeden Fall.
Noch leckerer finde ich allerdings Hydration Drachenfrucht und ich bin ja auch ein Riesenfan der Energy Drinks von Holi. Mein Kaffeekonsum habe ich nämlich, seit ich Holi trinke, auch komplett auf null reduziert.
Nein, einen hast du einmal getrunken.
Okay, einen Kaffee habe ich getrunken, aber generell komme ich mit dem New Caf in Holi viel besser klar. Das baut sich nämlich langsamer ab und kommt mir deswegen viel schonender vor. Und da trinke ich am liebsten Acai Anaconda und manchmal mixe ich das auch mit Hydration Drachenfrucht und dann hat man wirklich so einen perfekten Sommerdrink. Und für die Schnellen unter euch, im Moment gibt's eine limitierte Energy-Sorte und zwar Himbeerbonbon.
Himbeer.
Und das schmeckt tatsächlich genauso gut, wie es klingt, ist aber wie gesagt limitiert, weil es zu Karneval rausgekommen ist, also greift da noch ganz, ganz schnell zu. Und wenn ihr Holi-Neulinge seid und einfach mal probieren möchtet, holt euch dafür am besten die tollen Starter-Packs. Da bekommt ihr von den Hydration-Drinks, den Energy-Drinks, den Eistees oder auch den leckeren Holi-Milchshakes jeweils eine Packung mit verschiedenen Sorten und könnt euch da mal durchtesten. Und es gibt natürlich auch das Starter-Set Deluxe, bei dem ihr direkt alle Drinkarten testen könnt.
Und das Beste ist, mit unserem Code MHZ, alles groß geschrieben, spart ihr bei eurer Holi-Bestellung ganze 10% auf eure gesamte Bestellung und das gilt auch bei bereits rabattierten Artikeln. Also klickt auf unseren Link in den Shownotes, unterstützt uns damit ein bisschen und gestaltet euren Alltag ein bisschen gesünder. Cheers!
Jetzt geht's weiter mit dem Fall.
Wir behandeln heute den vermissten Fall der 14-jährigen Loreen. Loreen Ann Rahn wird am 3. April 1966 in Manchester, New Hampshire, in den USA geboren. Ihre Eltern lassen sich früh scheiden, sodass Loreen größtenteils von ihrer Mutter aufgezogen wird. Ihre Mutter heißt Judith und wurde unter dem Mädchennamen Swanson geboren. Bereits mit 4 Jahren muss Loreen das erste Mal mit ihrer Familie umziehen, und zwar nach Miami in Florida. Nach 6 Jahren kehren sie und ihre Mutter dann allerdings nach Manchester in New Hampshire zurück, also dorthin, wo Loreen auch geboren wurde. In Manchester wohnen sie in der 239 Merrimack Street im 3. Stock. Loreen geht an der Parkside Junior High School zur Schule und wird eigentlich als glücklicher und aufgeschlossener Teenager beschrieben. Sie liebt das Tanzen und das Singen und sie träumt davon, irgendwann eine berühmte Schauspielerin zu werden. Ihre Mutter unterstützt sie bei ihren Plänen. Generell haben Mutter und Tochter ein sehr gutes Verhältnis. Doch irgendwann geht es mit Loreen plötzlich bergab. Sie lernt die falschen Leute kennen, beginnt Marihuana zu rauchen und Alkohol zu trinken. Darüber gibt es natürlich einige Streitigkeiten in der Familie und Loreen träumt irgendwann nicht mehr davon, Schauspielerin zu werden, sondern davon, von zu Hause wegzulaufen. Sie ist auch nicht mehr sehr viel zu Hause, sondern treibt sich auf der Straße herum. Ihre Tante Diane Pinot sagt dazu, sie ist ein Engel, der gerade mit den falschen Leuten abhängt. Loreen ist zu diesem Zeitpunkt gerade 14 Jahre alt und wahrscheinlich hofft ihre Familie, dass das nur eine Phase ist, dass sich die Teenagerin bald wieder einkriegen wird und den Kontakt zu den falschen Leuten abbrechen wird. Doch so wird es leider nicht kommen.
Wir schreiben jetzt den 26. April 1980. Loreens Mutter Judith, die nach der Trennung von Loreens Vater einen neuen Freund gefunden hat, ist an diesem Tag nicht zu Hause. Sie befindet sich außerhalb der Stadt bei einem Tennisspiel ihres Freundes. Normalerweise fährt Loreen oft mit und schaut sich die Tennisspiele gemeinsam mit ihrer Mutter an. Doch an diesem Tag bittet sie darum, zu Hause bleiben zu dürfen. Judith willigt ein. Vor allen Dingen, weil sie weiß, dass den Tag über immer mal wieder Verwandte bei Loreen vorbeischauen werden. Sie hat viele Geschwister und Loreen somit viele Tanten und Onkel, die sich um sie sorgen. Loreens Tag verläuft ereignislos. Wie so oft hängt sie ein bisschen auf den Straßen der Nachbarschaft herum und geht dann in einem nahen Supermarkt einkaufen. Am Abend lädt sie dann zwei Freunde zu sich ein. Genauer gesagt, ihre Freundin Kristen und einen bereits erwachsenen Freund, der wohl 18 Jahre alt sein soll. Die drei sitzen im Wohnzimmer der Wohnung und leeren ein Sixpack Bier sowie eine Flasche Wein. Sie feiern ein bisschen und irgendwann verzieht sich Lorenes Freundin aus dem Wohnzimmer, vermutlich um schlafen zu gehen, denn sie übernachtet heute in Lorenes Bett. Lorene bleibt also mit dem erwachsenen Freund alleine zurück. Dieser gibt später an, dass gegen 12:30 plötzlich Geräusche zu hören sind. Daraufhin verlässt er das Apartment durch eine Hintertür. Er möchte nicht, dass Lorene Ärger mit ihrer Mutter bekommt, wenn diese nach Hause zurückkehrt und ihn mit ihrer minderjährigen Tochter gemeinsam sieht. Er gibt weiter an, dass er noch gehört hat, wie Lorene die Hintertür hinter ihm verschlossen hat. Ein Nachbar bestätigt diese Schilderung, indem er sagt, dass er auch um diese Uhrzeit am Apartment der Familie Stimmen und Geräusche gehört hat. Was Lorene in der nächsten Dreiviertelstunde macht, ist nicht bekannt. Fest steht allerdings, dass die Stimmen, die sie und ihr Freund im Hausflur gehört haben, nicht zu ihrer Mutter gehörten, denn diese kehrt erst um 1.15 Uhr in das Apartment zurück. Sie hat ihren Freund dabei und die beiden stellen fest, dass es im Hausflur dunkel ist. Sie sind zuerst irritiert und finden dann heraus, dass die Glühbirnen aller Lampen im ersten, zweiten und im dritten Stockwerk herausgedreht bzw. locker gedreht wurden, sodass es auf den drei Etagen komplett finster ist. Als sie schließlich an ihrer Wohnungstür ankommt, sieht Judith, dass diese nicht verschlossen ist. Sie und ihr Freund denken sich trotzdem nichts dabei. So leise sie können, gehen sie jetzt in die Wohnung und Judith wirft einen Blick ins Schlafzimmer ihrer Tochter.
Dort sieht sie die Gestalt einer jungen Frau im Bett liegen und glaubt, dass es sich dabei um Lorene handelt. Währenddessen stellt ihr Freund fest, dass die Hintertür geöffnet ist. Wir erinnern uns daran, Lorenes Freund hat ja angegeben, dass Lorene die Tür hinter ihm verschlossen hat. Und jetzt steht die Hintertür auf. Judith geht erneut in Lorenes Zimmer und möchte sich fragen, was es damit auf sich hat. Warum hat sie die Tür offen stehen lassen? Oder war vielleicht ein Einbrecher im Haus? Als sie ihre Tochter weckt, stellt sie etwas Unglaubliches fest. Im Bett liegt gar nicht Lorene, sondern Kristen. Aber wo steckt ihre Tochter? Lorenes Freundin ist extrem betrunken. Sie sagt, dass Lorene zuerst bei ihrem Bett geschlafen hat, dass sie sich dann aber eine Decke und ein Kissen genommen hat, um auf der Couch weiterzuschlafen. Später sagt Kristen aus, dass sie sich ja nicht mehr viel aus der Nacht erinnern kann, da sie zu viel getrunken habe. Judith ist jetzt verständlicherweise extrem aufgewühlt, durchsucht die Wohnung, doch Lorene kann sie nirgends finden. Sie stellt jedoch fest, dass sich die Geldbörse ihrer Tochter noch im Apartment befindet. Genauso wie ihre Lieblingssneaker, ein paar neue Turnschuhe, die sie zum Geburtstag bekommen hat. Sie stellt außerdem fest, dass nichts von ihrer Kleidung fehlt und sie auch sonst keine Besitztümer festmachen kann, die Lorene eventuell bei sich getragen haben könnte. Sie inspiziert die Wohnung, findet jedoch keine Spuren eines Kampfes oder eines Einbruchs. Sie ist jetzt extrem ratlos und ruft in ihrer Verzweiflung mitten in der Nacht ihre Verwandten an, um zu fragen, ob Lorene eventuell bei ihnen ist. Zwar kann sie sich nicht vorstellen, was ihre 14-jährige Tochter mitten in der Nacht dazu bewegt haben sollte, Verwandte aufzusuchen, doch eine andere Lösung hat sie auch nicht. Als ihr klar wird, dass Lorene sich bei keinem davon aufhält, gehen sie und ihr Freund nach draußen, um die Gegend nach ihrer Tochter abzusuchen. Vielleicht konnte Lorene nicht schlafen und treibt sich wieder einmal auf der Straße herum. Gegen 3 Uhr kommt ihnen dann ein Polizeiauto entgegen. Judith, die mittlerweile nicht mehr weiter weiß, hält das Auto an und meldet ihre Tochter noch an Ort und Stelle als vermisst. Die Uhrzeit der Vermisstenmeldung wird mit 3.45 Uhr datiert. Ihr könnt es euch sicher denken. Wegen Lorenes Vorgeschichte mit den Drogen, Alkohol und der Drohung von zu Hause wegzulaufen, glauben die Ermittler zunächst, dass genau das geschehen ist. Sie denken, dass Lorene eine Ausreißerin ist, obwohl all ihre Freunde beteuern, dass sie nicht wüssten, wo Lorene sei. Sie glauben, der gemeinsamen Freundin müsste etwas zugestoßen sein. Doch erst nach einiger Zeit, als Lorene nicht wieder nach Hause zurückkehrt, ändert sich auch die Theorie der Ermittler. Sie glauben jetzt, dass sich Lorene an diesem Abend bzw. in der Nacht draußen auf der Straße aufgehalten hat, um dort jemanden zu treffen, dass sie allerdings vorhatte, nach Hause zurückzukehren. Und sie vermuten nun, dass ihr auf dem Weg nach Hause etwas passiert ist. Sie nehmen die Ermittlungen auf, befragen Nachbarn und suchen Zeugen. Und schon bald meldet sich ein Busfahrer, der meint, er habe Loreen an diesem Abend bzw. in der Nacht ihres Verschwindens in seinem Bus gehabt. Er gibt an, er habe Loreen in Park Square in Boston herausgelassen. Anhand eines Fotos glaubt er, die 14-Jährige glasklar identifizieren zu können. Doch als die Polizei einige Tage später mit einem neuen Foto bei ihm auftaucht, ist sich der Busfahrer nicht mehr so sicher, dass es sich bei dem Mädchen, das er im Park abgesetzt hat, wirklich um Loreen gehandelt hat. Es werden Suchplakate aufgehängt, die ein Foto von Loreen zeigen und grobe Angaben machen. 14 Jahre, braune Haare, blaue Augen, eine Narbe am Bein. Bei ihrem Verschwinden trug sie einen weißen Pullover mit V-Ausschnitt, eine blau karierte Bluse, eine Jeans und braune Schuhe. Außerdem einen goldenen Ring in Herzform sowie eine silberblaue Halskette. Sarah, ich habe hier mal ein Foto von ihr. Magst du das mal beschreiben?
Na klar. Ja, also es handelt sich hier um ein Schwarz-Weiß-Bild. Das ist ein Porträt von Loreen. Sie guckt da ziemlich straight in die Kamera und macht auf mich einen ziemlich selbstbewussten Eindruck, muss ich sagen, aber auch irgendwie ernst und so ein bisschen nachdenklich. Sie hat ein ovales Gesicht, ihre Haare sind typisch 80er, so ziemlich buschig und ja, man kann das schlecht erkennen, ich würde sagen ungefähr schulterlang. Sie trägt hier, glaube ich, so eine College-Jacke.
Nee, das habe ich auch gedacht.
Was ist das dann?
Ich finde auch, das sieht so aus wegen dem Kragen. Das ist einfach der Kragen von dem Oberteil. Also so. Das ist an so einer Stelle abgeschnitten. Ich habe auch gedacht, so eine College-Jacke.
Auf jeden Fall hat sie so einen schwarz-weiß gestreiften Kragen, der ziemlich auffällig ist. Sie sieht jetzt nicht geschminkt oder so aus.
Aber sie sieht trotzdem ein bisschen älter aus, oder? Würdest du sie auf 14 schätzen, wenn du sie so siehst?
Nee, gar nicht. Ich würde sie so auf 18, 20 schätzen, wenn ich sie sehen würde.
Ja, und deswegen finde ich es auch irgendwie so seltsam. Aber gut, vielleicht war das damals so, sah man damals noch ein bisschen anders aus, so, dass der Busfahrer sagt, so ja, 14-Jährige hatte ich in meinem Bus.
Mhm.
Weil ich denke so, wenn eine 14-Jährige nachts in deinen Bus kommt, fällt dir das doch irgendwie auf.
Ja, eigentlich schon, stimmt.
Aber sie sieht halt auch ein bisschen älter aus. Naja,
ja.
Er meint ja auch anhand des Fotos zuerst, sie identifizieren zu können und dann später doch nicht mehr.
Ja, genau. Auf jeden Fall ist sie mir sehr sympathisch, allein schon wegen diesem selbstbewussten Ausdruck in den Augen. Das mag ich sehr gern.
Ja, sie sieht wirklich sehr selbstbewusst aus und man kann sich vorstellen, dass es da vielleicht auch wirklich das eine oder andere Mal zwischen ihr und ihrer Mutter geknallt hat.
Auf jeden Fall, gerade ja. So mit 14.
Also mit 14 ist man ja doch eher so ein bisschen auf Krawall.
Mhm.
Und ja, in diesem Zusammenhang habe ich ja auch nochmal eine Information, die ich euch nicht vorenthalten will. Und zwar ist 2025 ein Podcast über Loreen erschienen und der Podcast trägt den Namen Speak Widely About Crime. In einer Folge, die von Loreen handelt, kommt eine Freundin namens Michelle zu Wort. Und sie sagt jetzt, dass das Verhältnis zwischen Loreen und ihrer Mutter nicht so gut war, wie es zuvor geschildert wurde. Michelle sagt, sie hatte das Gefühl, dass Loreen gerne zu ihrem Vater wollte und dass sich Mutter und Tochter häufig gestritten haben. Sie sagt, dass in der Familie viel geschrien wurde und sie das Gefühl hatte, dass Loreen für Judith eher eine Last war. Inwieweit diese Behauptung von Michelle stimmen, können wir natürlich nicht beurteilen. Es ist allerdings gut möglich, dass Loreen und Judith zuerst ein gutes Verhältnis hatten und dieses dann eben kippte, als Loreen mit den falschen Leuten zu tun hatte und anfing, Alkohol zu trinken und Drogen zu nehmen. Falls das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter wirklich so angespannt war, ist es auffällig, dass Judith zu keinem Zeitpunkt davon ausgeht, dass Loreen weggelaufen sein könnte. Sie ist überzeugt davon, dass Loreen etwas Schlimmes passiert ist. Ja, das wollte ich erstmal noch so als Information nachschieben, weil wir ja gesagt haben, Mutter und Tochter verstehen sich sehr gut.
Mhm.
Möglicherweise ist Michelle aber eben zu der Zeit in ihrem Alter gewesen, wovon ich einfach ausgehe.
Ja.
Und hat vielleicht auch einfach so gedacht, ah, die Mutter und die streiten sich immer. Kennt man ja auch so ein bisschen von sich selber.
Klar, man hält dann zusammen.
Ja, inwieweit das jetzt wirklich als irgendwie problematisch zu werten ist, können wir an dieser Stelle echt nicht beurteilen. Ja, ich würde jetzt aber sagen, wir gehen erstmal weiter in der Timeline.
6 Monate lang stagnieren die Ermittlungen, bis Judith im Oktober 1980 eine Entdeckung macht, die den Fall noch mysteriöser erscheinen lässt. Judith kontrolliert die Abrechnung ihrer Telefongesellschaft und stellt dabei etwas Ungewöhnliches fest. Ihr wurden 3 Telefonate in Rechnung gestellt, allerdings keine, die sie selber getätigt hat. Die Telefonanrufe, immer um die 10 bis 15 Minuten lang, stammten irgendwo aus Kalifornien. Und das, obwohl Judith niemanden in Kalifornien kennt. Sofort glaubt sie, dass diese Anrufe nur von einer Person stammen können, und zwar von Loreen. Sie gibt diese Informationen an die Polizei weiter und diese verfolgt die Anrufe zurück.
Und tatsächlich können sie herausfinden, dass die ersten beiden Anrufe aus einem Motel in Santa Monica abgesetzt worden sind. Merkwürdigerweise gehen sie nicht an eine Privatnummer, sondern an ein anderes Motel, und zwar eines in Santa Ana. Zur Einordnung: Beide Orte liegen in Kalifornien und sind mit dem Auto ca. 45 Minuten voneinander entfernt. Santa Monica und Manchester liegen mit dem Auto außerdem mehr als 3000 Meilen, das sind fast 5000 Kilometer, voneinander entfernt. Einmal an der Ost- und einmal an der Westküste. Als wäre das nicht schon mysteriös genug, wirft der dritte Anruf noch mehr Fragen auf. Dieser wurde nämlich im Juli 1980 getätigt. Das heißt ca. 3 Monate nach Loreens Verschwinden. Und dabei wurde eine Hotline angerufen, die Hilfsangebote für Teenager anbietet, die Opfer von sexualisierter Gewalt wurden oder generell Fragen zum Thema Sex und Verhütung haben. Für die Polizei ist das eine erste Anlaufstelle und für Loreens Mutter natürlich ein Hoffnungsschimmer. Die Ermittler können ganz schnell denjenigen ausfindig machen, der die Hotline betreibt. Dabei handelt es sich um einen Arzt, laut einigen Quellen ein plastischer Chirurg, der jeglichen Kontakt zu Loreen abstreitet und behauptet, nie mit ihr gesprochen zu haben. Behalte das aber bitte einmal im Hinterkopf.
Wir haben jetzt das Jahr 1981. Judith ist immer noch in Sorge, doch sie schafft es mittlerweile mal wieder, nachts ein Auge zuzumachen. Noch, denn ab jetzt beginnt eine Zeit, die sie so schnell nicht vergessen wird. Nachts um 3.45 Uhr klingelt plötzlich ihr Telefon. In der unbändigen Hoffnung, dass es sich bei der Anruferin um Loreen handelt, geht Judith ans Telefon. Doch am anderen Ende der Leitung ist nichts zu hören. Die Person, die sie angerufen hat, schweigt, lauscht, meldet sich nicht. Manchmal glaubt Judith, ein leises Atmen am anderen Ende der Leitung zu hören. Mehr jedoch nicht. Die Anrufe wiederholen sich, manchmal jede Nacht. Zeitweise werden sie häufiger, vor allen Dingen im Winter, zur Weihnachtszeit. Ja, Sarah, und an dieser Stelle möchte ich einmal ganz kurz von dir wissen, was du zu diesen Anrufen denkst.
Oh ja, ich finde diese Anrufe einerseits total schlimm und andererseits denke ich mir aber auch, dass sie für Judith wahrscheinlich irgendwie schön waren, weil ich den Gedanken total nachvollziehen kann, dass Judith der Meinung war, dass die Anrufe von Loreen kommen müssten und das gibt ihr natürlich Hoffnung, dass ihre Tochter noch lebt, das ist ja ganz klar. Trotzdem, ja, ist es natürlich seltsam, wenn du mitten in der Nacht solche Anrufe bekommst, bei denen keiner was sagt und du nicht weißt, was dahinter steckt.
Ist dir was aufgefallen dabei? Die Uhrzeit?
Das ist die gleiche Uhrzeit, zu der auch die Vermisstmeldung gemacht wurde.
Und das finde ich super seltsam. Es hieß wirklich in einigen Quellen, sie galt dann ab 3.45 Uhr als vermisst.
Mhm.
Und in sehr vielen Quellen findet man, die Anrufe fanden immer ungefähr um 3.45 Uhr statt.
Ja, das ist wirklich seltsam. Das ist fast schon irgendwie spooky.
Finde ich auch. Und da war ich dann so ein bisschen misstrauisch. Und ich habe dann irgendwie gedacht, naja, was hat das zu bedeuten? Warum 3.45 Uhr? Also wer weiß davon?
Mhm.
Das weiß ja klar die Mutter, die Polizei und der Freund.
Ja, und bestimmt auch die Kristen und der erwachsene Freund, die werden ja auch bei Befragungen und so bestimmt das erfahren haben. Wer weiß, ob das nicht auch in der Zeitung stand.
Ja, und dann finde ich dieses 3.45 Uhr schellt das Telefon doch so komisch, dass ich mir irgendwie vorstellen könnte, dass das ein Trittbrettfahrer ist.
Stimmt.
Der dann eben irgendwie so, ja, diese den Schmerz in der Familie so aufrechterhalten will. Da gibt's ja so gemeine Menschen. Also wenn wir uns mal an die Amy Billig, hieß sie, glaube ich, ne,
ja,
zurückerinnern, wo ja auch immer diese Anrufe kamen, mitten in der Nacht und so, und wo so furchtbare Sachen gesagt worden sind. Manche Menschen sind ja so grausam. Und an dieser Stelle habe ich dann gedacht so, ob das wirklich Loreen ist, die da anruft? Ich war mir dann da so ein bisschen unsicher. Ich war da dann so ein bisschen misstrauisch wegen der Uhrzeit.
Ja, manche Leute ziehen sich an sowas ja extrem hoch. Also wer weiß, könnte schon sein.
Judith ist aber nicht die Einzige, die angerufen wird. Nach dem Verschwinden von Loreen berichtet ihre Tante Janet Roy von mehreren Anrufen, bei denen ein junges Mädchen darum bat, mit Janets Sohn Mike zu sprechen. Mike wird er genannt, er heißt aber eigentlich Michael. Und immer wenn Michael abnahm, blieb die Anruferin still. Janet vermutet, dass es sich bei der Anruferin um Loreen gehandelt haben könnte, da sie Michael immer mit Mike angesprochen hat. Das war wohl so ein Spitzname, den nur Loreen für ihren Cousin verwendet hat. Diese Anrufe machen Judith natürlich große Hoffnung darauf, dass ihre Tochter noch lebt. Und diese Hoffnung wird von etwas genährt, das ihr ungefähr zur selben Zeit ein Familienmitglied mitteilt. Der Verwandte glaubt, Doreen an einem Busbahnhof in Boston gesehen zu haben und Judith klammert sich natürlich daran, dass es sich bei dieser Sichtung tatsächlich um ihre Tochter handeln könnte. Ja, was glaubst du jetzt bei diesen Anrufen? Also ich war dann eher wieder so, ah, okay, dann war sie es wohl doch und hat dann wohl auch ihre Mutter angerufen und eben bei der Tante angerufen.
Ja, den gleichen Gedanken hatte ich auch, weil das dieser Spitzname von dem Cousin genannt wird.
Ja, also ich meine, das ist jetzt nicht so weit hergeholt, einen Michael Mike zu nennen, aber...
Ja, aber das musst du auch erstmal wissen und wenn du irgendein Trittbrettfahrer bist...
Genau, also das, ich glaube zumindest nicht, wenn das ein Trittbrettfahrer war, der bei der Judith angerufen hat, dass der auch bei der Tante angerufen hat, sondern dass bei der Tante dann eben irgendein Mädel angerufen hat, was auf dem Mike stand.
Mhm.
Oder aber, dass beides die Lorraine war.
Ja, denke ich auch am ehesten.
4 Jahre dauern diese nächtlichen Anrufe an, die vor allen Dingen dann immer häufiger werden, wenn die Weihnachtszeit naht. Auch wenn Judith immer noch der Meinung ist, dass es sich bei der Anruferin um ihre Tochter handelt, fasst sie irgendwann einen Entschluss, der ihr ganz sicher nicht leicht gefallen ist. Viele sehen diesen Entschluss auch kritisch. Judith zieht nämlich nach Florida um, heiratet dort und beginnt einen Neuanfang. Da sie ihre Telefonnummer nicht mitnehmen kann, hören die nächtlichen Anrufe ab diesem Zeitpunkt auf. Ja, ich möchte auch einmal kurz über diesen Schritt von Loreens Mutter reden. Ich verstehe einerseits die Stimmen, die sagen, dass sie nicht verstehen können, wie sie wegziehen konnte, wie sie ihre Tochter quasi im Stich lassen kann. Andererseits verstehe ich aber auch irgendwie die Stimmen, die sagen, dass sie es stark finden, dass Judith irgendwann wieder zurück ins Leben gefunden hat. Ja, und ich persönlich kann und will diese Entscheidung wegzuziehen eigentlich auch gar nicht so werten, denn Gott sei Dank müssen wir uns wahrscheinlich alle nicht da reinversetzen, wie es ist, wenn die Tochter verschwindet. Allerdings glaube ich persönlich, dass ich das nicht könnte, also wegziehen und somit jegliche Verbindung kappen. Ich hätte, glaube ich, immer so im Hinterkopf, dass ein Verbrechen vorliegen könnte und dass diese Anrufe so möglicherweise getätigt werden, um noch so eine Verbindung zur Familie zu halten, also um diese Verbindung nicht komplett abreißen zu lassen. Ja, also ich könnte mir an dieser Stelle wirklich gut vorstellen, dass Lorraine diese Anrufe eben getätigt hat, dass sie die vielleicht sogar tätigen durfte, dass sie von irgendwem festgehalten wird und davon abgehalten wird, mehr zu sagen und mit ihrer Mutter zu sprechen, dass es ihr aber alleine vielleicht Kraft gibt, einfach die Stimme von Judith zu hören. Also sowas könnte ich mir irgendwie vorstellen.
Ja, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite kann ich aber auch die Leute verstehen, die sagen, okay, Lorraine ist möglicherweise aus Egoismus abgehauen und dass Judith dann irgendwann diesen, in Anführungsstrichen, Telefonterror unterbindet und versucht, wieder ein normales Leben zu führen, ist irgendwo auch nachvollziehbar. Also generell, ich finde das ganz schwierig zu werten. Also ich bin da eigentlich ganz bei dir. Ich kann es verstehen. Einerseits denke ich aber auch, lass deine Tochter nicht hängen. Andererseits denke ich aber auch, okay, Judith hat ja auch noch ein Leben. Ich glaube, das ist wirklich, wie du schon gesagt hast, eine Lage, in die können wir uns glücklicherweise nicht reinversetzen.
Ja, ich finde, wir dürfen bei allem auch irgendwie nicht vergessen, dass es sich um keine erwachsene Person handelt, sondern um eine 14-Jährige. Also ich finde das wirklich ganz, ganz schwierig zu sagen und ganz, ganz schwierig zu werten. Aber klar, es gibt eben diese Stimmen, die sagen, und auch die Mutter sagt das ja auch selber, es ist gut möglich, dass sie nach Los Angeles gehen wollte, dass sie eben eine Schauspielkarriere starten wollte, aber dazu kommen wir gleich noch. Und dass sie dann vielleicht irgendwann sagt, ja, ich glaube nicht mehr, dass es Lorraine ist, die mich anruft. Ich bin diesen Terror leid. Sie führt vielleicht irgendwo ein schönes Leben und ich werde jede Nacht aufs Neue daran erinnern. Ah ja, echt schwer, also Gott sei Dank können wir uns nicht reinversetzen.
Ja. Judith macht jetzt aber auch noch etwas anderes. Und zwar engagiert sie aufgrund der stagnierenden Ermittlungen einen Privatdetektiv, beziehungsweise laut einigen Quellen eine Detektivin. Und hier muss ich sagen, dass das für mich aber diesen Umzug nochmal in ein anderes Licht rückt, weil sie bricht ja nicht alle Verbindungen ab, sondern sie kümmert sich ja weiter darum, dass nach Lorraine gesucht wird.
Ja, das relativiert das so ein bisschen, ne?
Auf jeden Fall. Der Privatdetektiv startet jetzt mit seinen Ermittlungen noch einmal ganz am Anfang, und zwar bei den Anrufen, die 1980 aus dem Motel in Santa Monica getätigt worden sind. Und er sucht das Motel jetzt sogar auf. Doch in dem Motel in Santa Monica will niemand Lorraine gesehen haben. Und auch als er das Motel in Santa Ana aufsucht, an das sich die Telefonanrufe gerichtet haben, scheint niemand das Mädchen zu kennen. Er findet jedoch etwas anderes heraus. Und das ist nicht nur zutiefst schockierend, sondern rückt den Fall nochmal in ein ganz anderes Licht. Er findet nämlich heraus, dass die beiden Motels bzw. die Region um die beiden Motels in den 1980er Jahren bekannt waren für kinderpornografische Aktivitäten. Geleitet worden sein sollen diese Aktivitäten sowie der Kinderpornoring von einem Mann, der Dr. Z genannt wird. Eine Verbindung zu dem Arzt, der die Telefonhotline betrieben hat, kann jedoch nicht herausgefunden werden. Ab 1985 gibt es zudem weitere investigative Ermittlungen durch Carol Jensen von Wings for Children, im Zug derer erneut der Arzt kontaktiert wird, der zuvor jegliche Verbindung zu Lorraine abgestritten hat. Dieser ändert plötzlich seine Geschichte und gibt jetzt zu, dass es 1980 einige Ausreißerinnen gab, die im Haus von ihm und seiner Frau Zuflucht gesucht haben. Er gibt weiter an, dass eines dieser Mädchen möglicherweise Lorraine war. Denn sie gab an, aus New Hampshire zu kommen. Außerdem verweist er an eine weitere Person namens Annie Sprinkle. Annie Sprinkle sei eine Pornodarstellerin, die Kontakt zu seiner Frau habe und möglicherweise etwas über Lorraines Verschwinden wisse. Doch egal wie sehr Carol Jensen auch nachforscht, sie kann keine Verbindung zwischen Lorraine und Annie Sprinkle herstellen. Und so verläuft auch diese Spur im Sande. 1985 passiert allerdings noch etwas weiteres, und zwar begeht der Freund, der am Abend mit Lorraine und Kristen zusammen im Apartment der Rands gewesen ist, Selbstmord. Er ist nie verdächtigt worden, mit dem Verschwinden von Lorraine etwas zu tun zu haben, und so wirft sein Suizid umso mehr Fragen auf.
Ja, und hier möchte ich auch nochmal ganz kurz einmal vorgreifen und aus der Timeline herausspringen. Die folgenden Informationen sind jetzt wirklich mit Vorsicht zu genießen, denn bei unserer Recherche haben wir festgestellt, dass es natürlich sehr, sehr viele Forenbeiträge zu Lorraines Fall gibt. In einem dieser Forenbeiträge äußert sich eine Person zu der ganzen Geschichte, die behauptet, die Tochter von Kristen zu sein, also von der Freundin, die damals mit Lorraine im Apartment war, und sie sagt, dass Lorraine und Kristen damals nicht von einem Mann in die Wohnung begleitet worden sind, sondern von zweien. Und diese aktuellen Informationen sind natürlich hochspekulativ, denn im Internet kann sich ja quasi jeder als jede Person ausgeben. Trotzdem möchten wir euch diese Info an dieser Stelle nicht vorenthalten, da sie das Ganze ja auch nochmal in ein bisschen anderes Licht rückt. In Judith keimt spätestens zu diesem Zeitpunkt der Verdacht auf, dass sowohl dieser Freund als auch Kristen entscheidende Informationen zurückhalten könnten.
Im Jahr 1986 erhält jetzt ein Kindheitsfreund von Lorraine, Roger Moret, einen Anruf von einer Frau, die behauptet, Laurie bzw. Lorraine zu sein. Die Mutter von Roger, die abgenommen hat, berichtet, die Frau habe angegeben, Rogers frühere Freundin gewesen zu sein. Roger hatte Lorraine gekannt, als beide etwa 12 Jahre alt waren.
Ja, ich muss sagen, also diese ganzen Anrufe, je mehr ich darüber gelesen habe, desto mehr bin ich davon ausgegangen, dass sie tatsächlich von Lorraine stammen. Und ich finde, das ist auch irgendwie jetzt gerade ganz logisch. Also bis 85 gingen diese Anrufe ja an Lorraines Mutter. Dann ist sie weggezogen, konnte unter der Nummer nicht mehr erreicht werden. Und dann begannen die Anrufe woanders, eben bei dem Kindheitsfreund und so. Und ich habe da immer irgendwie dieses Gefühl, Lorraine möchte den Kontakt nicht abbrechen lassen oder dass sie wirklich irgendwas daraus zieht, aus diesen Anrufen, die ja so eine Verbindung schaffen zu ihrem früheren Leben.
Also ich bin da auch völlig hin und her gerissen mit diesen Anrufen, aber wie du schon sagst, je mehr rauskommt, desto realistischer wird es, dass es eigentlich Lorraine sein kann oder sogar muss. Denn solche Infos, wie dass sie mit 12 mit diesem Roger befreundet gewesen ist, das wird ja nicht durch die Presse gegangen sein. Also muss es entweder jemand sein, der beide kannte und sich einen miesen Scherz erlauben will, oder es muss tatsächlich Lorraine sein. Später, wir befinden uns jetzt im Jahr 1988, meldet sich ein Zeuge, der glaubt, eine Sexarbeiterin in Anchorage, Alaska gesehen zu haben, die Lorraines Beschreibung entsprach. Auch diese Sichtung konnte jedoch genau wie die Sichtung am Bahnhof in Boston nie bestätigt werden.
Ja, und weißt du, was mir da so in den Sinn kam? Also wir haben ja letzte Woche den Fall von Robert Hansen gehabt.
Ja. Yep.
Und da ging es ja auch um Sexarbeiterinnen in Anchorage und so. Und ich hatte dann irgendwie gleich so ein, ja, ich weiß nicht, so ein schlechtes Gefühl gekriegt. Ich habe irgendwie gedacht, boah, nicht, dass sie ihm irgendwie auch zum Opfer gefallen ist.
Mhm.
Und dann habe ich nochmal die Opferliste durchgeguckt. Und da ist ja eigentlich nur eine Person, die nicht identifiziert wurde.
Aha.
Und das ist die Seeklappner Annie.
Ja.
Und dann habe ich mir die Bilder angeguckt.
Ah, jetzt sag nicht, die.
Die haben eine verdammt große Ähnlichkeit.
Echt?
Aber.
Mhm.
Sie soll da ja 88 gesehen worden sein.
Ja.
Und zu dem Zeitpunkt war die Seeklappner Annie schon lange tot. Und demnach kann es eben nicht sein, dass Lorraine 88 da eine Sexarbeiterin war und gleichzeitig von Robert Hansen ermordet worden ist. Also das passt nicht. Aber ich war bei diesem Bild so, okay, so, das passt irgendwie so krass vom Aussehen her.
Warte mal, weiß man denn, was der Zeuge gesagt hat, wann er sie da gesehen hat? War das auch 88? Oder hat er es nur 88 ausgesagt? Weiß man das?
Ich habe das so verstanden, dass er sie 88 gesehen hat und das dann auch ausgesagt hat, aber so genau weiß ich das nicht.
Weil bei Amy Lynn Bradley war es ja auch so, dass sich ein Zeuge erst viele Jahre, nachdem er sie gesehen haben will, gemeldet hat. Und vielleicht hat dieser Zeuge sich ja auch jetzt erst getraut zu reden, gerade im Zusammenhang mit Sexarbeiterinnen. Ist das ja manchmal vielleicht auch für die Männer ein bisschen heikel, darüber zu sprechen?
Ja, vor allen Dingen, warte mal, lass mal rechnen, sie ist 66 geboren worden.
Mhm.
Das heißt, 88 wäre sie dann 21 oder 22 gewesen, je nachdem, in welchem Monat das war.
Mhm, genau.
Und möglicherweise wusste die Person ja nicht so richtig, wann man in Alaska volljährig ist, beziehungsweise aus welchem Bundesstaat diese Grenze gilt, und hat gedacht, okay, wenn ich jetzt mich jetzt melde, wo sie dann faktisch 21 ist, wo man ja überall in Amerika dann volljährig ist, kriege ich vielleicht keine Strafe?
Könnte ich mir auch gut vorstellen. Wissen wir denn, in welchem Jahr oder grob, wann E. Klatner Annie ermordet wurde?
Ja, also das wissen wir nicht so ganz genau, weil das Todesdatum bei ihr wird auf zwischen 79, was ja nicht hinkommen würde, und Juni 1980 festgelegt.
Ja.
Lorene ist ja im April 1980 verschwunden, also dann demnach müsste sie dann sehr, sehr kurz danach verstorben sein oder ermordet worden sein. Das Alter von E. Klatner Annie wird zwischen 16 und 25 angegeben. Ich weiß allerdings nicht, wie genau sowas ist.
Mhm.
Ja, aber ich denke, das ist eben sowas, wo man dann eine Verbindung sieht, wo wahrscheinlich gar keine ist. Ich füge euch die Bilder aber auf jeden Fall bei Instagram mal ein. Ihr könnt die ja dann mal vergleichen und sagen, was ihr da seht. Ihr wisst ja, ich bin auch nicht besonders gut mit Gesichtern, aber du hast es dir mittlerweile auch angeguckt, ja, und du hast die Ähnlichkeit auch gesehen, ne?
Ich sehe es auch. Also es könnte schon dieselbe Person sein. Judith hat die Suche nach ihrer Tochter jedenfalls nie ganz aufgegeben. Sie hat mit der Polizei, mit Privatdetektiven und sogar mit Hellsehern zusammengearbeitet. Letztere haben teils so präzise Angaben gemacht, dass sogar die Polizei den Spuren nachgegangen ist. Jedoch ohne Erfolg.
Das ist auch was, wo ich mich immer so ein bisschen wundere, wo ich immer gedacht habe, so, glaubt die Polizei an sowas Übernatürliches, und das mich doch immer sehr verwundert hat.
Ja.
Da habe ich auch mal so nachrecherchiert. Das liegt nicht daran, dass sie an sowas glauben, sondern wenn die Angaben sehr, sehr präzise sind, glauben die, dass das Täterwissen ist. Dass da ein Täter anruft, der sich eben als Hellseher irgendwie ausgibt, weil er möchte, dass die Person gefunden wird oder Hinweise streuen möchte oder sowas.
Ach,
das
so
hat nichts mit irgendwas Übersinnlichem zu tun, dass die Polizei daran glauben würde.
Ja, das ist ja mal gut zu wissen. Ich habe nämlich auch immer gedacht, die halten sowas durchaus für möglich, aber
ja.
Na klar, sicher, könnte natürlich immer Täterwissen sein. Ja, das war's jetzt auch erstmal mit der Timeline. Kommen wir jetzt also zu den Theorien um Lorenes Verschwinden. Wir haben die gängigsten für euch durchleuchtet. Aber eins schon mal vorab, es gibt keine Theorie, bei der alle Vorkommnisse logisch erklärt werden können. Etwas bleibt immer offen. Entweder die Frage nach den herausgedrehten Glühbirnen oder nach den Anrufen aus den kalifornischen Motels. Theorie 1, ein Serientäter. Einen Monat vor Lorenes Verschwinden verschwindet die 15-jährige Rachel Garden, nachdem sie am 22. März 1980 in Newton, New Hampshire, im Rose Corner Market Zigaretten und Kaugummi kauft. Sie ist seitdem spurlos verschwunden. Rachel ist das älteste von vier Kindern und wird als lebenslustig und freundlich, aber auch als willensstark und rebellisch beschrieben. Manchmal schwänzt sie die Schule, um mit ihren Freunden im Wald zu rauchen und Alkohol zu trinken. Sie beschwert sich oft über die Regeln ihrer Eltern und eckt immer häufiger an. Wahrscheinlich liegt es an ihrem rebellischen Ruf und Rachels Alter, dass die Polizei auch in ihrem Fall zunächst davon ausgeht, dass sie eine Ausreißerin sei, und das, obwohl sie genau wie Lorene nichts von ihrem Besitz mitnahm. Rachel sieht Lorene ähnlich, ist ebenfalls brünett und etwa im selben Alter. Sie verschwindet aus einer nahegelegenen Stadt, Newton und Manchester liegen keine 30 Meilen auseinander. Die Polizei besteht jedoch darauf, dass die beiden Fälle nicht zusammenhängen. Lorenes Fall wird außerdem mit dem Verschwinden der 15-jährigen Shirley McBride in Verbindung gebracht. Shirley wird zuletzt am 13. Juli 1984 um 21.30 Uhr gesehen, wie sie die Wohnung ihrer Halbschwester in der Union Street in Concord, New Hampshire verlässt. Danach ist sie spurlos verschwunden. Concord und Manchester liegen keine 20 Meilen auseinander. Ihre Eltern erklären sie 12 Jahre nach ihrem Verschwinden für rechtlich tot. Diese beiden Fälle sind ja schon auffällig. Aber jetzt kommen wir zu einem Vorkommnis, das die Ermittler auf die Spur eines Serientäters bringt. 6 Wochen nach Lorenes Verschwinden verschwindet Denise Deneau, eine 25-jährige Frau, die nur 2 Blocks vom Wohnort von Lorenes Familie entfernt wohnt, aus einer Bar in Manchester. Denise hatte zum Zeitpunkt ihres Verschwindens einige persönliche Probleme, weshalb auch bei ihr zuerst die Vermutung umging, sie sei weggelaufen. Sie hatte gerade eine Beziehung beendet und kämpfte nun mit Sorgerechtsproblemen und Schulden. Erstmal klingt das zumindest so, als hätte Denise einen Grund für einen Neustart. Doch all diejenigen, die Denise kannten, sagen, dass sie ihre Söhne sehr liebte und sie niemals freiwillig verlassen hätte. Zwischenzeitlich gingen Gerüchte um, Denise hätte auf einer Party zu viele Drogen genommen und sei daran gestorben. Nach Denise' Verschwinden wurden ihre Söhne von den Großeltern aufgenommen. Jahrzehnte später identifiziert die Polizei Terry Peter Rasmussen, einen Serienmörder, der in der Gegend unter dem Pseudonym Bob Evans lebte, als Verdächtigen in Denises Fall. Rasmussen gesteht 2003, seine Frau in Kalifornien ermordet zu haben. Er hat also definitiv eine gewaltbereite Ader. Doch ist er auch für Denises Tod verantwortlich? Und für den von Laureen? Rasmussen wohnte damals nur 1,5 Meilen von dem Ort entfernt, an dem Laureen verschwindet. Und sowohl sie als auch Denise ähneln sich laut Ermittlern stark, obwohl sie unterschiedlich alt sind. Die Behörden glauben, dass Rasmussen möglicherweise in bis zu 6 weitere Morde oder Verschwinden verwickelt ist, darunter Denise Baudin, die 1981 in Gulfstown verschwindet und nie gefunden wird, sowie die Bearbrook-Morde, bei denen zwischen 1985 und 2000 4 weibliche Opfer im Bearbrook State Park gefunden werden. Eines der Opfer ist Rasmussens leibliche Tochter. Wenn ihr über die Bearbrook-Morde mehr wissen wollt, hinterlasst uns dazu gerne einen Kommentar. Rasmussen wird außerdem mit dem Tod von Elizabeth Lamotte in Verbindung gebracht, die gerade einmal 17 Jahre alt war. Lamotte verschwindet am 6. April 1984, ebenfalls in Manchester. Zuletzt wurde sie in einem Jugendzentrum gesehen. Ihr nackter Körper wird an der Interstate 81 an der Abfahrt Geraldstown in Tennessee gefunden. Der Gerichtsmediziner stellt später fest, dass sie vermutlich an einem Schlag auf den Kopf gestorben ist. Eine Verbindung zwischen Laureen und Rasmussen kann nie hergestellt werden. Doch der Verdacht, dass er Laureen etwas angetan hat, bleibt. Fest steht nur, zu vielen seiner Opfer hatte er eine persönliche Beziehung. Zu Laureen schien er nie Kontakt gehabt zu haben. In dieser Theorie wird außerdem davon ausgegangen, dass Terry Rasmussen sich entweder Zutritt zur Wohnung verschafft hat oder aber, dass Laureen die Wohnung noch einmal verlassen haben könnte. Als möglicher Grund werden die Alkoholflaschen genannt. Eventuell hatte Laureen diese entsorgen wollen, damit ihre Mutter sie nicht findet. Dabei hat sie die Wohnung durch die Hintertür verlassen und diese nicht verschlossen, weil sie wieder rein wollte. Was allerdings nie geschehen ist.
Theorie 2: Freiwilliges Verschwinden. Laut dieser Theorie sind die Spannungen zwischen Judith und Laureen aufgrund von Laureens plötzlichem rebellischem Verhalten schlimmer geworden. Immer häufiger soll es Streit wegen Laureens Marihuana-Konsum, dem Alkohol und den falschen Freunden gegeben haben. Und wir erinnern uns ja daran, dass eine frühere Freundin von Laureen in einem aktuellen Podcast gesagt hat, dass das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter eben nicht mehr freundschaftlich war und nicht mehr so unbeschwert. Im Gegenteil, die Freundin empfand es ja so, als wäre Laureen für Judith eine Last. Judith hingegen bestreitet das. Zwar gibt sie wohl zu, dass sie und Laureen am Morgen ihres Verschwindens gestritten haben, jedoch spielte sie es als Meinungsverschiedenheit herunter, die nicht dazu geführt hätte, dass Laureen von zu Hause abhauen möchte. Laut einer Verwandten soll Laureen hingegen bereits häufiger geäußert haben, dass sie weglaufen möchte. Ihren Freunden gegenüber soll sie davon jedoch nie etwas gesagt haben. Ein weiteres Indiz, das gegen freiwilliges Verschwinden sprechen soll, sollen die Habseligkeiten sein, die Laureen zurückgelassen hat. Zwischenzeitlich glaubt dann auch Judith, dass Laureen möglicherweise freiwillig verschwunden sein könnte. Das haben wir ja gerade schon mal erwähnt. Sie klammert sich dabei zuerst an der Hoffnung fest, Laureen könnte nach Kalifornien gegangen sein, um in Hollywood Karriere zu machen. Schließlich wollte sie ja Schauspielerin werden. Hat Laureen also ihr Zuhause verlassen, um ihre Träume von einer Karriere in Los Angeles wahr werden zu lassen? Und falls ja, was ist dann geschehen? Warum hat man Laureen nie auf der großen Leinwand gesehen? Ist sie an die falschen Leute geraten?
Theorie 3: Freiwilliges Verschwinden plus Unglück. Nahtlos an Theorie 2 schließt sich Nummer 3 an. Hier heißt es, dass Laureen zwar weggelaufen ist, aber dann in die Hände von jemandem geriet, der es nicht gut mit ihr meinte. Demnach könnte Laureen sich hilfesuchend an die Hotline des Arztes gewandt haben, der ihr Hilfe angeboten und sie in sein Haus gelockt hat. Laut dieser Theorie sind der Arzt und seine Frau niemand, die Jugendlichen in Notsituationen helfen, sondern die sie ausbeuten wollten.
Theorie 4: Dr. Z. In dieser Theorie spekuliert man darüber, dass Laureen in die Sexarbeit gezwungen und oder das Opfer eines pädophilen Rings geworden ist. In dieser Theorie wird davon ausgegangen, dass Laureen aus irgendwelchen Gründen in Kalifornien gelandet ist und von dort aus die Hotline des plastischen Chirurgen angerufen hat, um sich dort Hilfe zu holen. Doch anstatt ihr zu helfen, haben seine Frau und er einen perfiden Plan ausgeheckt. Über die Hotline wollen sie Ausreißerin ausfindig machen und diese dann in die Sexarbeit zwingen. beziehungsweise, wenn sie jünger sind, Kinder pornografisches Material mit ihnen produzieren. In dieser Theorie sind also der plastische Chirurg und Dr. Xi ein und dieselbe Person, auch wenn man keine offizielle Verbindung herstellen konnte. Spätere angebliche Sichtungen von Lorraine als Sexarbeiterin in Anchorage passen zu dieser Vermutung. Demnach ist Lorraine als 14-Jährige von Dr. Xi und dem pädophilen Ring missbraucht worden und später vermutlich von denselben Menschen in die Sexarbeit gezwungen worden. Diese Theorie gibt es auch noch in abgewandelter Form. Demnach ist Lorraine in einem Motel in Kalifornien untergekommen, das eng mit dem pädophilen Ring von Dr. Xi zusammenarbeitet und dadurch in die Kreise der pädophilen Gewalttäter geraten. Demnach müssten Dr. Xi und der plastische Chirurg nicht unbedingt ein und dieselbe Person sein, weil hier die Schnittstelle zwischen Lorraine und dem pädophilen Ring das Motel ist und nicht die Hotline.
Theorie 5. Der Freund. Eine weitere Theorie besagt, dass der erwachsene Freund, dessen Alter je nach Quelle zwischen 18 und 21 Jahren variiert, an ihrem Verschwinden beteiligt war. Entweder könnte er Lorraine unter falschen Versprechungen aus der Wohnung und vielleicht sogar nach Kalifornien gelockt haben, oder aber er hat sie getötet. Für diese Theorie gibt es keinerlei handfeste Anhaltspunkte. Die Polizei hat ihn ebenfalls nie als Tatverdächtigen gehandelt. Lediglich, dass er älter war als Lorraine und ihre Freundin und dass er sich später umgebracht hat, sprechen in den Augen einiger dafür. Und man muss natürlich dazu sagen, dass er zeitweise mit Lorraine allein war und die Aussage mit der verschlossenen Hintertür, die ja letztlich doch nicht verschlossen war, nur von ihm stammt. In dieser Theorie wird vermutet, dass der Freund sich möglicherweise in Lorraine verliebt hat und sie ihn abgewiesen hat, woraufhin er sie eventuell ermordet haben könnte. Offen bleiben jedoch die Fragen, wann und wo das geschehen sein soll, wohin er die Leiche verbracht haben soll und was es mit den herausgedrehten Glühbirnen und den Anrufen aus Kalifornien auf sich hat.
Theorie 6. Ein Unfall. Diese Theorie geht ebenfalls davon aus, dass der Freund etwas mit dem Verschwinden zu tun hat, schließt aber auch die Freundin mit ein. Die Theorie besagt, dass Lorraine in der Nacht vom 26. auf den 27. April 1980 nicht entführt wurde und auch nicht freiwillig verschwand, sondern dass etwas Schlimmes direkt in der Wohnung passierte und die beiden anwesenden Freunde in Panik gerieten und alles vertuschten, um nicht in Schwierigkeiten zu geraten. Mögliche Unfallszenarien, die in dieser Theorie diskutiert werden, sind beispielsweise: Lorraine trinkt zu viel und stirbt an einer Alkoholüberdosis. Oder sie kippt betrunken um, schlägt sich den Kopf auf und verstirbt. Die Freunde geraten daraufhin in Panik und anstatt Hilfe zu holen, schaffen sie Lorraine weg. Entweder durch die Hintertür oder durch die herausgedrehten Glühbirnen dunklen Flur. Es gibt allerdings keine Anzeichen eines Kampfes in der Wohnung und keine Blutspuren. Nichts deutet auf Gewalt von außen hin.
Theorie 7. Ein Kindermörder. Diese Theorie wird oft in Internetforen besprochen. Hierbei ist ein Mann namens Louis Lent an Lorraines Verschwinden schuld. Bei ihm handelt es sich um einen US-amerikanischen Serienmörder und Kinderschänder, der vor allem in den frühen 1990er Jahren in Massachusetts und New York aktiv war. Er lebte in North Adams, Massachusetts und wurde 1994 verhaftet, nachdem er versucht hatte, ein 12-jähriges Mädchen zu entführen. Das Mädchen konnte entkommen und alarmierte die Polizei, woraufhin Lent gefasst wurde. Im Verhör knickte er ein und gestand mehrere grausame Verbrechen. Dazu gehörten der Mord an dem 12-jährigen Jimmy Bernardo aus dem Jahr 1990 und ebenfalls gestand er die Entführung, Vergewaltigung und Ermordung der 12-jährigen Sarah Ann Wood aus dem Jahr 1993 in New York State, deren Leiche bis heute nicht gefunden wurde, weil Lent trotz wiederholter Versprechen das genaue Versteck nie preisgab. Später, im Jahr 2013, gestand er zusätzlich den Mord an dem 16-jährigen Jamie Lusher aus dem Jahr 1992 in Westfield, Massachusetts. Was Lorraine Rahn betrifft, in seinen zahlreichen Geständnissen seit 1994 erwähnte er sie mit keinem Wort. Wie gesagt, in manchen Online-Foren wird er zwar spekulativ als möglicher Täter ins Spiel gebracht und deswegen haben wir ihn der Vollständigkeit halber hier auch genannt.
Und hast du irgendeine bevorzugte Theorie? Hast du eine Ahnung, was da passiert sein könnte? Ich muss ja wirklich sagen, ich bin mit meinem Latein ziemlich am Ende.
Also, das ist jetzt auch nicht ganz logisch, weil das die Anrufe nicht erklärt.
Ja.
Aber immer wenn ich über den Fall nachdenke, bleibe ich bei dem Freund hängen.
Bei dem Freund, okay.
Ja. Mhm. Denn das ist für mich einfach das Naheliegendste. Weil das war so eine Nacht, die Eltern waren nicht da, die haben zu Hause getrunken, ein bisschen gefeiert. Dass sie dann plötzlich ihre Sachen packt und abhaut,
passt für mich einfach nicht. Klar, man könnte auch sagen, gerade weil sie betrunken war, hat sie das vielleicht in dieser Nacht gemacht, aber dann wäre sie wahrscheinlich irgendwie am nächsten Tag zu sich gekommen oder so und wieder zurückgekommen. Ich meine, er war da, er hatte Zugriff, er hat sich später umgebracht, was ja durchaus aus Schuldgefühlen heraus passiert sein könnte und deswegen bin ich immer wieder bei ihm.
Ja, mit den Schuldgefühlen bin ich da auch ganz bei dir. Ich glaube auch, dass er sich aus Schuldgefühlen umgebracht hat. Allerdings glaube ich nicht, dass er sie ermordet hat. Also ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das schon war, wie du gesagt hast, die haben am Abend da so ein bisschen gefeiert und dass sie durch den Alkohol vielleicht ein bisschen lockerer geworden ist und ein bisschen mehr Mut gefasst hat und dass sie, als die Freundin im Bett war, mit dem Freund vielleicht über ihre Pläne geredet hat, dass sie vielleicht erzählt hat, dass ganz, ganz viel Streit zu Hause stattfindet und dass sie eigentlich Schauspielerin werden will und nach L.A. will und so weiter und dass er ihr quasi so ein bisschen den Weg geebnet hat, dass er ihr vielleicht noch Geld zugesteckt hat, dass er ihr vielleicht gesagt hat, heute Nacht fährt der Bus nach Boston, weil sie ja zwischenzeitlich auch in Boston, sie ist ja mehrfach in Boston gesehen worden oder soll in Boston gesehen worden sein, dass sie dann halt da hingefahren ist und dass das Ganze, dieses Trampen, diese Fahrt durch Amerika einfach so lange gedauert hat, dass sie tatsächlich erst irgendwann 3 Monate später in Kalifornien angekommen ist, was bei dieser Strecke ja durchaus sein kann, dann diese Anrufe getätigt hat bei dieser Hotline. Also was das jetzt genau für eine Hotline ist, das ist ja auch so ein bisschen schwammig. Manchmal heißt es, da rufen Opfer von sexualisierter Gewalt an. Manchmal heißt es aber auch, das wäre nur für Jugendliche, die Fragen in Bezug auf Sex haben.
Mhm.
Und vielleicht hatte sie Fragen in Bezug auf Sex und ist so dann daran geraten. An diese Menschen, die ihr dann eben nichts Gutes wollten, die ihr keine Rolle verschafft haben in irgendeinem Film, sondern die sie dann eben in die Sexarbeit gezwungen haben. Und ich könnte mir einfach vorstellen, dass sie entweder aus einem, ja, ich sag jetzt mal falschen Schamgefühl daraus, eben nicht mit ihrer Mutter reden wollte oder dass man sie eben einfach nicht erlaubt hat und dass dieser Anruf aber durchaus von ihr stammt, um den Kontakt zur Familie zu halten. Und ich weiß, da passt auch nicht alles rein. Da passen nämlich diese Glühbirnen nicht rein. Aber ich glaube, also wenn ich dieser Theorie glaube, dann glaube ich auch dem Freund. Und der und die Nachbarn haben ja gesagt, da waren Stimmen im Hausflur. Wo er dann noch gedacht hat, das ist die Mutter. Weißt du?
Mhm.
Und ich glaube, dass das dann einfach ein blöder Zufall war. Dass das vielleicht irgendwelche Nachbarskinder waren, die das lustig fanden, die Glühbirnen rauszudrehen. Das Ganze der Anstoß war, für Lorene und den Freund irgendwie aufzubrechen, weil sie dachten, die Mutter kommt jetzt und dass es mit dem eigentlichen Fall gar nichts zu tun hat.
Könnte natürlich gut sein, aber weißt du, was ich gerade denke?
Hm?
Es würde auch total Sinn ergeben, wenn er die Glühbirnen rausgedreht hat, weil er nämlich durch den Hausflur die Leiche nach unten getragen hat und weil er wollte, dass wenn er da zufällig auf einen Nachbarn stößt, dass dieser das nicht so genau sehen kann, was er da gerade transportiert und auch wenn er raus auf die Straße tritt. Ich weiß jetzt nicht, ob Fenster in dem Hausflur waren, aber möglicherweise ja schon. Und dann hätte das Licht vom Hausflur ja auch nach draußen gestrahlt, dass er auch draußen für mehr Dunkelheit sorgen wollte.
Aber dann hätte er doch die Hintertür einfach nehmen können.
Ja gut, theoretisch schon, aber ich weiß ja nicht, war er mit dem Auto da? Wer weiß, wo er geparkt hat? Vielleicht konnte er sie dann an der Vorderseite einfach ganz schnell verpackt in, was weiß ich, einen Laken, keine Ahnung, in seinen Kofferraum schmeißen.
Ja, also ich glaube, dass das hier, also ich habe hier mal was, das ist das Haus von denen.
Ja.
Und hier ist der Vordereingang, der direkt zur Straße rausgeht. Und der Hintereingang scheint für mich das hier zu sein. Also leider gibt es das Haus nicht mehr, deswegen kann man das nur anhand der Fotos anschauen. Und befindet sich dann aber an der Seite. Das ist aber so ein asphaltierter Weg, das heißt, er hätte da theoretisch dann vorfahren können, ohne zu riskieren, sie durchs ganze Haus zu schleppen.
Okay. Ja, okay. Aber ich weiß nicht, irgendwie lande ich trotzdem immer wieder bei ihm. Wobei es natürlich auch schon auffällig ist, dass die Polizei ihn nie im Verdacht hatte. Was mich aber ehrlich gesagt wundert.
Ja, aber diese Anrufe aus Kalifornien von einem Motel zum nächsten, die der Mutter abgerechnet worden sind, die macht doch nicht einfach irgendwer. Also du musst ja da irgendwie die Kreditkartendaten oder wie auch immer das funktioniert hat, von der Mutter hinterlegt haben, dass ihr das in Rechnung gestellt wurde. Das kann ja nicht einfach irgendwer aus Kalifornien gemacht haben. Vor allen Dingen sagt die Mutter ja, sie kennt da niemanden.
Ja,
also muss Lorene ja aus irgendwie in Kalifornien gelandet sein, denke ich immer.
Ja, stimmt, das wäre wirklich schon ein komischer Zufall, weil die anderen Anrufe, wollte ich nämlich gerade noch sagen, da könnte ich mir schon vorstellen, dass die irgendwie von dem Freund veranlasst worden sind, um seine Tat so ein bisschen zu verschleiern, aber die Anrufe von einem Motel zum nächsten, die machen natürlich aus dieser Sicht keinen Sinn.
Nee, ich glaube eher, dass er sie dabei unterstützt hat und dass er dann im Nachhinein einfach ein ganz, ganz schlechtes Gewissen hatte, weil er gemerkt hat, okay, das war jetzt irgendwie eine blöde Idee von uns im Suff und keine Ahnung, wir haben uns da vielleicht gegenseitig so ein bisschen aufgestachelt gegen die Mutter und dass er es einfach im Nachhinein total bereut hat, dass auch niemals so richtig zugegeben hat, dass auch niemals gesagt hat, dass das so vorgefallen ist und sich dann umgebracht hat, als er eben festgestellt hat, sie taucht nicht wieder auf und dann diese ganzen Infos kamen mit Sexarbeit und Kinderpornoring und diese ganzen grausamen Sachen, die dann ans Licht kamen, und er hat sich einfach in meinen Augen dann ein tierisch schlechtes Gewissen gemacht.
Ja, gut, kann natürlich sein. Was halt trotzdem irgendwie fraglich ist, wenn Lorraine die Möglichkeit hat, zu Hause anzurufen, also wie du schon gesagt hast, es kann ja sein, dass sie anrufen durfte, um die Stimme ihrer Mutter zu hören, aber nichts sagen durfte. Aber als später die Anrufe bei dem Roger kamen, bei dem Michael, da hat sie ja geredet. Und warum hat sie ihm nicht gesagt, was Sache ist, warum hat sie nicht um Hilfe gebeten?
Sie hatte ja jeweils immer zuerst die Mutter dran und mit den beiden Müttern hat sie ja geredet, hat sie ja gesagt, dass sie Mike oder Roger halt eben sprechen möchte. Und dass sie dann den beiden Jungs gegenüber geschwiegen hat, ich denke mal, dass es so eine Vereinbarung war eben mit ihren Entführern, mit ihren Peinigern, mit den Verbrechern, denen sie in die Hände geraten ist, dass sie zwar diese Anrufe tätigen durfte, dass sie zwar die Stimme ihrer Mutter und ihrer früheren Freunde hören durfte, aber dass sie eben nicht weiter darüber hinaus etwas sagen darf. Und ich meine, was hätte sie auch sagen sollen? Dann hätte sie sagen können, ich werde hier gerade festgehalten, von mir aus in Motel so und so. Dann hätten die Entführer wahrscheinlich sofort die Verbindung unterbrochen und sie dann womöglich direkt ermordet. Also ja, mit sowas werden sie eher wahrscheinlich gedroht haben.
Ja gut, das kann das natürlich wirklich sein.
War ja jetzt nichts, wo man sagen kann, ja, da hätte man jetzt blitzschnell reagieren können. Ich könnte mir wirklich einfach vorstellen, dass das so ein, ja, dass sie da so ein, sich so eine kleine Freiheit in Anführungsstrichen irgendwie ausgehandelt hat, dass sie eben diese Anrufe tätigen durfte, um so eine kleine Verbindung noch herzustellen.
Ja, das mag sein. Mich lässt auch die Robert-Hansen-Theorie nicht so ganz los, muss ich sagen.
Ja.
Dass sie eigentlich nach Hollywood gehen wollte, dann aber in Alaska als Sexarbeiterin gelandet ist, kann ja durchaus sein, auch geografisch betrachtet. Und ja, wer weiß, ob sie nicht wirklich ihr Klattner Annie ist.
Ja, aber dann ist mir jetzt auch noch in den Sinn gekommen, passen diese Anrufe aus Kalifornien ja wiederum nicht. Das heißt, wenn sie im Juni dann ermordet worden wäre, spätestens, bei Klattner Annie denkt man ja sogar, dass es vielleicht sogar 1979 gewesen sein könnte, dann hätte sie diese Anrufe nicht mehr tätigen können. Nein, ich glaube, da verrennen wir uns ein bisschen was, weil es einfach so, Stichwort Sexarbeiterin, Anchorage, wir haben da einen Serienmörder, gucken uns die Bilder an und ja, sie sieht sich ähnlich. Ja, ich glaube, das ist was, wo man eine Verbindung herstellt, wo aber einfach keine besteht. Ja. Was einfach nur ein blöder Zufall ist.
Ja, so oder so, sehr rätselhaft.
Ja. Definitiv. Also ich habe ja versprochen, ich mache einen rätselhaften Vermisstenfall und das ist ja auch, weil für mich einfach nicht alles zusammenpasst.
Ja, aber ich finde, jetzt könnt ihr da draußen ja mal schön rätseln.
Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Lasst uns mal wissen, was ihr denkt, was da passiert ist, welche Theorie haltet ihr für am wahrscheinlichsten. Manchmal habt ihr ja noch darüber hinaus irgendwelche Theorien. Schreibt uns die unbedingt in die Kommentare.
Bevor wir jetzt Schluss machen, aber nochmal kurz zu Lorraine. Sie wäre heute, mehr als 40 Jahre später, natürlich längst eine erwachsene Frau. Deswegen wird auch mit Fotos nach ihr gesucht, auf denen sie künstlich älter gemacht wurde. Schaut euch diese Bilder unbedingt an bei Instagram auf mordhoch2.truecrimepodcast oder bei YouTube im Video. Judith sagt, dass sie die Suche nicht aufgibt und noch heute jeden Tag an ihr kleines Mädchen denkt. Und wann immer Judith ein Kind ohne Aufsicht eines Erwachsenen sieht, macht sie sich Sorgen. Wenn ich sehe, dass Leute ihre Kinder im Auto lassen oder sie allein zurücklassen, wenn sie nicht bei ihnen sind, gehe ich hin und bleibe bei ihnen, bis die Eltern zurückkommen.
Ja, daran sieht man auch nochmal, wie sehr sie das alles logischerweise mitgenommen hat. Und ja, schlimm.
Ja, ich muss auch sagen, ich glaube auch nicht, dass das Verhältnis zwischen den beiden wirklich so schlimm war. Ich glaube tatsächlich, das waren die typischen Teenie-Probleme.
Das denke ich auch. Das glaube ich auch ganz klar. Und dass sie dann vielleicht zu irgendeinem Zeitpunkt gesagt hat, ich will lieber zu meinem Vater oder sowas. Ja, aus einer Emotion heraus kann das gut sein. Aber mir kommt das Verhältnis auch nicht so schrecklich angespannt vor. Ich glaube, wäre das so gewesen, dann hätte Judith ihr an dem Abend auch nicht erlaubt, alleine zu Hause zu bleiben, sondern dann hätte sie wahrscheinlich drauf bestanden, du kommst mit wie jedes Mal zu dem Tennismatch und so. Ich denke, dass das nicht halb so angespannt war, wie die Freundin das jetzt im Nachhinein schildert. Sie wird es wahrscheinlich so wahrgenommen haben, gehe ich ganz stark von aus. Ich glaube jetzt nicht, dass sie lügt, aber ich glaube einfach nicht, dass es so krass war zwischen den beiden.
Nee, das glaube ich auch nicht. Und ich finde, wenn man jetzt auch nochmal betrachtet, was Judith alles noch gemacht hat nach ihrem Umzug, eben die Sache mit dem Privatdetektiv und dass sie auch generell die Suche nie aufgegeben hat, muss man nochmal mehr sagen, dass dieser Umzug schon irgendwie nachvollziehbar war, dass sie vielleicht auch einfach einen Tapetenwechsel brauchte, um wieder Kraft zu schöpfen. Und sie ist ja im Endeffekt doch eine dieser Mütter, die bis ins hohe Alter nach ihrer Tochter suchen.
Ja.
Und ja, nur sie muss ja auch wirklich daran denken, dass sie auch noch ein eigenes Leben hat. Und
ja, es ist wirklich immer schwer, wie, das sagen ja so viele Angehörige, diesen Spagat auch irgendwie hinzukriegen zwischen Weiterleben, man hat noch andere Familienmitglieder, aber gleichzeitig möchte man auch nicht das Gefühl haben, sein eigenes Kind im Stich zu lassen und so. Also es ist einfach nur eine Situation, wo wir uns alle glücklich schätzen können, wenn wir die niemals erleben müssen.
Auf jeden Fall.
Ja, ich würde sagen, das war's dann auch. Ich hoffe, ja, ihr seid zufrieden damit, dass es jetzt wieder einen vermissten Fall gab. Und ich würde dann sagen, bis nächsten Dienstag, oder?
Auf jeden Fall. Bis dann.
Gut. Tschüss.
Tschüss. Das war Mord hoch 2 mit Nadine Darascha und Sarah Wedler.